Herzlich willkommen beim Tri-Circuit Podcast. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensportserie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 10 Destinationen, 1000 Geschichten. Viel Spaß dabei.
Sibylle Matter ist mein heutiger Gast bei Tri-Circuit Podcast. Grüß dich, Sibylle.
Hallo, Marco.
Hallo. Erstmal schön, dass du heute dabei bist, dass du die Zeit dazu gefunden hast. Und ich hätte gesagt, ähnlich wie bei den vorherigen Gästen, hol uns einfach kurz ab. Deinen Namen kennen wir jetzt, aber woher kommst du in der Schweiz? Und wann hast du zum allerersten Mal von der Sportart Triathlon gehört?
Ich bin ursprünglich aus Hergiswil am See. Das ist im Kanton Nidwalden. Mhm. Und ich habe dann im 1994, weil es bei uns im Dorf hat es einen Triathlon-Club gegeben. Und die haben schon lange gesagt, ich soll doch mal Triathlon machen. Und dann habe ich 1994 meinen ersten Triathlon gemacht. Und das hat mich natürlich sofort gepackt. Und bin so auch dabei geblieben.
Aber hast du dich so ein bisschen darauf vorbereitet, auf deinen allerersten Triathlon? Oder war das einfach so aus dem Nichts heraus? Welche Sportarten hast du vorher zum Beispiel gemacht?
Also ich habe eigentlich schon alle drei Sportarten häufig gemacht. Ich war ursprünglich Schwimmerin und war dort auch in der Nationalmannschaft. Und habe gefunden, ja, mein Niveau kann ich nicht mehr gross steigern. Ich habe aber gleichzeitig immer mal wieder Laufwettkämpfe gemacht und in der Freizeit am Wochenende viel mit der Familie joggen.
Ja.
Und das Velofahren war eigentlich mein Schulweg. Ich habe täglich meistens sicher 20 Kilometer, manchmal 40 Kilometer Velo gefahren. Vorher bis ich auf Stanz und zurück, mit noch ein paar Höhenmeter Differenz. Und so habe ich eigentlich schon sehr lange einerseits grosse Umfänge trainiert und andererseits aber auch alle drei Sportarten gemacht. Einfach nicht hintereinander. Und das habe ich dann schon das erste Mal müssen merken, als ich ab dem Velo gestiegen bin. Und dann ist das mit dem Joggen nicht mehr so locker gegangen.
Ja klar, sicher. Was war deine Hauptlage im Schwimmen?
Ich bin eigentlich Brustschwimmerin gewesen, ursprünglich. Und mit der Zeit habe ich eigentlich alles geschwommen, außer Rücken, ist gar nicht meine Disziplin gewesen. Mhm. Also Belgien und auch Kraul, längere Distanzen, auch kurze Distanzen. Ich war ein bisschen allrounder gewesen mit der Zeit. Also eigentlich ein fließender Übergang zum Triathlon, kann man sagen.
Mhm. Ja, ich meine, wobei Triathlon, glaube ich, deutlich interessanter ist, weil, ich meine, beim Schwimmen Kacheln sehen ist auf Dauer schon ein bisschen langweilig, gell?
Aber es ist ein grosser Vorteil, wenn man das schon als Jugendliche gemacht hat.
Das stimmt,
dann hat man später das Problem im Triathlon, wenn man durch Schwimmen trainieren will. Mhm. Jemand, der sich das nicht gewöhnt ist, ich glaube, für die ist das viel, viel schlimmer. Und als ehemalige Schwimmerin ist man sich das gewöhnt und man kann mit dem auch gut umgehen. Und das ist auch nicht langweilig.
Das stimmt.
Man kann
mit dem
Training etwas Interessantes machen.
Richtig. Wenn du dich so an dein allererstes Triathlon-Rennen zurückerinnerst, wo war das und wie verlief das so für dich?
Das war in Bülach. Mhm. Und zwar musste man dort im Schwimmbad schwimmen. Ich glaube 800 Meter nur.
Okay.
Oder Kilometer. Und dann bin ich natürlich im Schwimmen geführt.
Ja.
Und nachher auf dem Velo, es war recht kalt gewesen, genau, ich musste ein Trikot anlegen. Es ist ein Zeitchen gegangen in der Umziehkabine, bis ich das Trikot angehabe, das langärmliches. Und dann auf dem Velo habe ich aber irgendwie den Vorsprung mindestens können halten oder können ausbauen.
Mhm.
Und dann habe ich gewechselt auf das Laufen und dann habe ich natürlich glaub, von Anfang an schon mal Krämpfe gehabt, weil ich mir einfach die Belastung nicht gewöhnt gewesen bin.
Ja.
Und ich habe lang geführt, bis einen Kilometer vor dem Ziel, wo mich dann die folgende Siegerin am Schluss noch überholt hatte.
Ja.
Aber ich war wieder und natürlich war es ein grosses Erlebnis das erste Mal. Und zwar gerade eine olympische Distanz Triathlon. Also ich habe damals jetzt gar nicht eine kurze Distanz gegeben zu machen.
Ja,
super. Das war mit 21 gewesen. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit gehabt, als Juniorin in dem Sinne Triathlon zu machen, sondern bin gerade auf die olympische Distanz eingestiegen.
Stark. Und dann war das Feuer entfacht, oder?
Ja, klar. Und dann war es so, der zweite Triathlon war in Sion.
Mhm.
Und das war der erste Weltcup, der ohne das Windschattenfahren freigegeben war.
Ja.
Das war mein zweiter Wettkampf. Und das war also schon im Weltcup. Und dort haben wir einfach starten. Man hätte sich dort nicht müssen irgendwie qualifizieren mit Punkten. Es hat auch keine Startprozedere gegeben, sondern es sind alle zusammen im Wasser gestartet. Es war einfach ein Weltcup. Ist aber auf Eurosport gekommen. Und ich bin dann natürlich irgendwie als zweite oder dritte zum Wasser rausgekommen. Auf dem Eurosport hat natürlich nicht gewusst, wer ich bin.
Ja.
Und auf dem Velo ist es dann aber in die Berge aufgegangen. Darum war auch das Windschatten frei gewesen.
Ja.
Und habe dann schon müssen mich an die Pulsuhr halten und nicht schnell gehen, weil ich mich halt gar nicht gewöhnt war, so weit Velo zu fahren.
Mhm.
Und habe dann schlussendlich auf dem 15. Rang abgeschlossen, super. Was ja eigentlich super ist.
Hey.
Und so dann für die Studentenweltmeisterschaft gerade qualifiziert und so bin ich schon voll drin gewesen. Ja.
Klasse. Studentenweltmeisterschaft, was hast du studiert?
Ich habe Medizin studiert.
Okay.
Und ja, eigentlich war das gar nicht so vorgesehen, weil ich habe mit dem Schwimmen aufgehört, mhm. weil ich wusste, Medizin ist ein strenges Studium und habe dann eigentlich so ja, einfach zum Spass mal ein Triathlon gemacht und eigentlich zum Glück oder zum Pech, das ist noch schwierig zu sagen, aber wahrscheinlich, wenn ich vorher mit Triathlon angefangen hätte, hätte ich gar nicht Medizin studiert, mhm. weil ich eigentlich wusste, das wird schwierig. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ja, das Studium hat an sich Priorität und was möglich ist, mache ich nebenzu noch im Triathlon.
Okay. Das heißt, wann hast du dann trainiert? Während des Studiums? Morgens, abends oder wie hast du es untergebracht, das Training?
Ja, ich habe glaube ich, gar noch nicht so viel trainiert. Das sind irgendwie so 8 bis 12 Stunden gewesen am Anfang, die ersten 4, 5 Jahre.
Mhm.
Einfach am Abend, amigs, nach dem Studium.
Okay.
Oder am Wochenende. Also es sind sicher nicht sehr grosse Umfänge und trotzdem hat das gelangt für die Tore dabei zu sein im Triathlon.
Wahnsinn. Und bei Medizin, mit welcher Vertiefung hast du es gemacht? Ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
Ja, also Studium habe ich dann 1999 abgeschlossen und dann habe ich schon gesagt, jetzt wollte ich mich mehr auf Triathlon konzentrieren. Also Triathlon hat Priorität. Und da gibt's halt nicht so viele Möglichkeiten, wo man überhaupt kann machen in der Medizin als Fachspezialisierung.
Ja.
Also für mich sind Stellen, wo man im Spital ist und mit Nachtschicht und Dienst einsetzt, gar nicht in Frage kommen, weil so kann man nicht zielorientiert trainieren.
Mhm.
Und ich habe dann die grösste Zeit habe ich im ambulanten Bereich gemacht. Teilzeit natürlich.
Mhm.
Und so ist es fast nur möglich gewesen, dass für allgemeine innere Medizin zu machen,
ja.
was sich aber dann auch sehr gut eignet für die Sportmedizin. Also das ist nicht, dass es jetzt negativ ist, aber es wäre auch nicht viel anders möglich gewesen in dem Rahmen, wo ich nebenzu noch einen Sport mache.
Okay, ein Riesenrespekt. Also ich glaube, Medizin wäre nichts für mich. Ich könnte kein Blut sehen.
Ja, das muss man. Es ist zwar nicht so häufig, aber man muss es gleich können sehen.
Ja, also, allerdings muss man mögen. Wenn ich richtig informiert bin, bist du ziemlich lange auch in der Nationalmannschaft gewesen und warst sogar bei den allerersten ja, Triathlon-Veranstaltungen bei Olympia in Sydney dabei, ne?
Genau, ja, ja. Ja, das ist auch schwierig gewesen, mich dort überhaupt zu qualifizieren, weil ich den Abschluss von der Medizin in 1999 hatte ja. und das ist schon die Vorqualifikationsperiode gewesen für Sydney.
Mhm.
Und ich habe dann 1999 während dem Staatsexamen eigentlich eine lange Phase, wo ich eigentlich in einem massiven Übertraining war.
Mhm.
Und habe dann nicht mehr können trainieren, habe extrem viel müssen schlafen und eigentlich nur mit ganz knapp Staatsexamen geschafft.
Ja.
Weil ich auch nicht so mögen lernen. Und dann das war dann im Dezember fertig gewesen und ich konnte im Januar wieder anfangen trainieren, so langsam.
Ja.
Und mich dann im Sommer doch noch ganz knapp für die Olympischen Spiele können qualifizieren. Und dann ist das natürlich, das ist ein Nonplusultra-Erlebnis gewesen, in Australien bei der sportbegeisterten Nation können an den ersten, als erste Triathlon Olympischen Spiel können teilzunehmen. Das ist es unglaubliches Erlebnis gewesen, wo mir heute noch Hühnerhaut gibt, weil das Das habe ich noch ein zweites Mal erlebt, so eine Phase von Sportbegeisterung, und es war wirklich Wahnsinn gewesen.
Die Australier sind ziemlich sportverrückt, ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass es sogar Triathlon dort als Unterrichtsfach gibt in der Schule.
Ja, das weiß ich zwar nicht, aber
doch.
Triathlon ist in Australien schon sehr eine wichtige Sportart, und das spürt man auch. Mhm. Aber nicht nur Triathlon, auch sonst. Wenn man in der Schweiz ja sagt, ich mache Triathlon, dann fragen einem die Leute immer, ja, und was machst du sonst noch, oder?
Ja.
Und in Australien kommt das einem nicht in Sinn. Wenn man sagt, ich mache Triathlon, dann ist man Profisportler, und das ist so klar, dass man das machen kann. Das ist einfach die Einstellung auch schon. Und auch die Begeisterung, wenn man eine gute Leistung bringt. Oder wenn man sagt, ja, ich bin Olympischer Spiel gewesen, dann ist man automatisch ein Held dort. Mhm. Das ist schon die Freude am Sport kommt viel mehr über, ja.
Klasse. Die meisten Menschen, die man so fragt, welche Stichworte sie halt mit Triathlon verbinden, sagen dann meistens Hawaii. War das auch für dich ein Thema, mal nach Hawaii zu kommen? Ich meine, nachdem du halt bei Olympia Sydney dabei gewesen bist und auch ziemlich erfolgreich, würde ich mal sagen.
Ja, ich habe natürlich mich wollen verbessern, nach 2000, weil ich einfach meine Ziele noch nicht erreicht habe, und dann dachte ich, ich muss einfach noch ein bisschen mehr im Ausdauerbereich etwas machen,
ja,
damit ich auf olympische Distanz bis am Schluss vom Laufen kann besser durchziehen, weil ich vielfach Ende Velo schon so müde gewesen bin, dass ich gar nicht mehr vernünftig rennen konnte. Und das hat mich immer ein bisschen frustriert. Also habe ich gesagt, ich muss einfach mehr längere Sachen machen, eine Basis legen, mal 1-2 Jahre, und dann auch umsetzen mehr. Also habe ich mir das Ziel gesetzt, ja, ich mache einen Halb-Ironman und will mich für Hawaii qualifizieren. Dann habe ich auch ein Ziel, für auf lange ein bisschen längere Sachen zu trainieren. Und habe mich dann ein Jahr vorher kennen, beim einzigen Halb-Ironman in England, das war mein erster Halb-Ironman, habe ich gewonnen und mich direkt für Hawaii qualifiziert. Und bin dann so 2002 auf Hawaii gekommen, und das war mein erster Ironman.
Super.
Und ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass am nächsten Morgen hat es also gerade abgeregnet. Es war platschnass überall gewesen. Und es hat natürlich noch auf der Velostrecke gedampft. Mit dem habe ich eigentlich nicht so gerechnet. Aber es ist gleich. Auf jeden Fall bin ich dort relativ locker dran hingegangen und habe eigentlich mit allem gerechnet. Und bin dann so nach 10 Kilometern laufen, habe ich gedacht, ja, aber das kann ja gar nicht sein, dass es mir so gut geht. Und habe dann noch mit einer Amerikanerin, mit Sean Welch, also der Frau von Greg Welch, so geredet und gesagt, ja, ich fühle mich eigentlich gut, was ich jetzt machen soll. Sie gefunden, ja, ich soll ja einfach rennen. Mhm. Und so bin ich noch auf dem 9. Platz schlussendlich gelandet.
Wahnsinn.
Halt als dritte Schweizerin, weil Natascha hat dann gewonnen und Karin Thürig war 45 Sekunden noch vor mir im Ziel gewesen. Aber es war natürlich ein unglaubliches Ereignis auch gewesen.
Das glaube ich. Also
ins Ziel zu laufen, das war wunderschön gewesen. Ja.
Wenn du so zurückblickst, was war schöner, am Olympia oder Hawaii, so der erste Start?
Ja, vom Erfolg her ist natürlich, vom Rennen her ist Hawaii ganz klar viel schöner gewesen, weil ich in Sydney bin ich leider in einen Sturz verwickelt gewesen und habe so überhaupt nicht können die Leistung bringen, die ich eigentlich hätte können.
Ja.
Von dem her, der Wettkampf selber war für mich nicht so ein Erfolgserlebnis gewesen, in Sydney. Aber das Ganze drumherum hat das natürlich schlussendlich auch kompensiert. Und ja, das gibt es halt mal. Das ist ja nicht einmal meine eigene Schuld gewesen, dass wir dort gestürzt sind. Und mit dem muss man irgendwo in den Schlag kommen. Und das hat mich halt auch motiviert, gleich wieder weiterzumachen. Aber vom ins Ziel kommen ist ganz klar Hawaii. Also, weil ich das auch nie erwartet habe, dass ich dort gerade so weit vorne lande, ist das viel schöner gewesen, natürlich.
Wahnsinn. Hast du damals zu der Zeit vom Sport leben können?
Ja, das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil ich habe nie in dem Sinn müssen vom Sport allein leben, weil ich habe immer nebenzu gearbeitet.
Ja.
Ich habe ja müssen die Ausbildung oder die Weiterbildung, Fachausbildung für Medizin machen, und ich habe immer noch Teilzeit nebenzu gearbeitet und habe mir so eigentlich mit dem Einkommen können meinen Lebensunterhalt finanzieren. Mein Ziel war immer, dass ich mir mit dem Sport Spesen selber kann finanzieren kann, die ich habe für das Reisen, für Trainingslager und so weiter. Okay. Und das ist eigentlich im Leben aufgegangen.
Ich meine, du warst von 96 bis 2010 Mitglied der Nationalmannschaft von Swiss Training.
Genau.
Und ja. Das heißt, hast du da auch irgendwie ein bisschen Förderung seitens des Verbandes bekommen?
Ja, das war immer schwierig, weil der Verband natürlich auch finanziell nicht so rosig gebeten war. Wir haben immer sicher immer Unterstützung gehabt. Aber Trainingslager, mal wegkämpfen, das war eigentlich mal ein bisschen mehr, eigentlich ein bisschen weniger gewesen. Aber jetzt finanzielle Unterstützung für Lebensunterhalt oder zusätzliche Unterstützung ist gar nicht reingelegen vom Verband her.
Dann habe ich ebenfalls in der Vorbereitung gesehen, finde ich ganz cool, weil 2005 bist du Vize-Weltmeisterin beim Cross-Triathlon auf Hawaii geworden. Cross-Triathlon, was versteht man darunter für die Hörerinnen und Hörer von Tri-Circuit Podcast, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können?
Das ist auch ein Triathlon. Schwimmen ist in gleichem Gewässer wie beim normalen Triathlon. Aber dann das Velofahren ist auf dem Mountainbike im Gelände und der ist auch recht technisch. Und das Laufen ebenfalls, das ist ebenfalls im Gelände. Und so der Sportart hat mich eigentlich vor allem mein Mann gebracht, wo das schon ein bisschen vorher angefangen hat und hat dann gefunden, 2005, du brauchst schon mal einen neuen Input. Und ich habe dann, glaube ich, Ende 2004 meinen ersten Xterra oder eben Offroad-Triathlon gemacht und bin dann im 2005 an die Weltmeisterschaft auf Maui, natürlich schon vorher einen Weekend gemacht und dort Zweite geworden und das ist auch wieder
ein mega Erfolg.
Ja, klar.
Wahnsinn. Aber man macht sich da schon ein bisschen dreckig bei, ne, bei Xterra.
Ja, genau. Im Ziel sehen wir immer lustig aus. Also wie bei einem Bike-Rennen halt. Aber das ist ja egal. Also es gibt auch manchmal Xterra oder Offroad-Triathlons, wo man dann durchs Wasser muss warten. Da wird man halt schon dreckig. Ja, das ist so.
Naja, ich meine, die Mädchen, manchmal haben die ja Schiffs davor, ein bisschen dreckig zu werden.
Nö. Das jetzt doch nicht. Sonst muss man nicht Xterra machen. Aber genau. Und das hat mir dann schon auch aufgefallen, ist, dass die Xterra-Wettkämpfe oder auch Offroad-Triathlon-Wettkämpfe sehr viel an, ich sage, schönen Orten gewesen sind. Nicht in Städten, sondern wo die Natur vor allem schön war. Und das hat mich dann schon auch sehr angezogen. Und es war auch eine kleinere Familie gewesen, die Offroad-Triathlon. Athleten, die immer wieder an den gleichen Wettkampf gewesen sind. Und die haben wir uns gut verstanden und das hat uns auch sehr gefallen. Und natürlich habe ich dann auch Wettkampf mit meinem Mann zusammen können machen.
Und ich meine, wir könnten jetzt hier weiter über Erfolge sprechen. Welche Erfolge stechen so heraus aus deiner Sicht? An welche erinnerst du dich ganz besonders gerne zurück?
Sicher eben Hawaii. Dann aber auch Sieg am Ironman Zürich.
Ja.
Da war ein sehr harter Kampf bei sehr kaltem Wetter. Aber auch Xterra Weltmeisterschaft. Oder dann mal ein Schweizer Meistertitel in Lyon. Das war im 2003 gewesen, wo eigentlich alle anderen Olympiateilnehmerinnen auch am Start waren und ich dort ein super Rennen hatte. Das sind so emotional natürlich auch eben Sydney, die Olympischen Spiele, das sind so die am meisten rausstechen.
Und wie kann man sich das bei dir zu Hause vorstellen? Hast du von den ganzen Erfolgen, hast du irgendwie Trophäen noch bei dir in der Wohnung stehen oder im Haus stehen? Oder wie kann man sich das denken?
Wir haben eine kleine Ferienwohnung und dort haben wir im Badezimmer haben wir unsere ehemaligen Trophäen irgendwo noch aufgestellt, dass man sie gleich noch sieht. Aber es ist sehr ein kleines Zimmer. Und sonst, ja, sieht man jetzt nicht so viel. Da oben vielleicht mal ein Plakat von Sydney habe ich noch aufgehängt. Ja, das schon.
Super. Jetzt sprechen wir im Rahmen des Tri-Circuit Podcast. Bist du auch mal bei Rennen der Tri-Circuit-Serie an den Start gegangen?
Ja, die habe ich natürlich sehr viel gemacht. Noch während meiner Aktivzeit. Ja, eigentlich auch Stationen von der Schweiz. Das sind auch meine ersten Wettkämpfe in der Schweiz gewesen. Denn das sind vor allem Rennen gewesen. Und ich habe sogar letztes Wochenende das erste Mal wieder an einem Circuit teilgenommen.
Hast du?
Ja, in Sempach. Eigentlich, weil das war eine Clubmeisterschaft von meinem Triathlon-Club.
Ja.
Und dann habe ich gefunden, ja komm, ich mache doch da wieder einmal mit. Und ja, dann ist das etwa seit, muss ich rechnen, 8 oder
ja, super.
Jahr der erste Circuit wieder.
Und hast du dich ein bisschen darauf vorbereitet oder einfach so just for fun?
Ja, wirklich vorbereiten kann man nicht sagen, weil im Moment mit Familie und Job liegt kein zielorientiertes Training drin. Mhm. Und das wollte ich auch nicht machen. Aber ich bin natürlich regelmässig aktiv und probiere schon ein regelmässiges Training zu machen. Aber vielfach bin ich zu müde, für irgendwie etwas Zügiges zu machen. Oder mhm, manchmal habe ich wieder Sitzungen und dann kann ich wieder tageweise nicht trainieren.
Ja.
Aber für das bin ich gleich recht fit.
Jetzt dürfen die meisten, wenn sie deinen Namen bei Google eingeben, halt sehen, dass du Sportärztin mittlerweile bist bei Medbase und sogar auch Chief Medical Officer bei Swiss Triathlon. Wie hat sich das so alles so entwickelt? Wie kam es dazu, zum Chief Medical Officer bei Swiss Triathlon zum Beispiel?
Also im Medical Team mitzumachen, ist dann über den damaligen Chief Medical Officer, über Patrick Noack, kurz nach dem Ende von meiner Karriere, im 2010 hat er mich sofort angefragt, ob ich ins Team komme. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Aber ich habe gefunden, es macht vielleicht Sinn, bei den Juniorinnen anzufangen, weil es ist nicht ganz eine einfache Situation, wenn ich dann mir plötzlich die Ärztin, wie dann die Ärztin bin von Team, ehemaligen Teamkolleginnen. Das geht irgendwie in dieser Situation gerade sofort nicht. Mhm. Und dann habe ich zuerst gedacht, bin ich verantwortlich für Nachwuchs. Und bin dann auch noch ein bisschen mehr eingestiegen. Und dann hat Patrick Noack im 2016 entschieden, er tut als leitender Chief Medical Officer zurücktreten. Er ist immer noch im Medical Team. Und hat, weil er natürlich mich auch gut kennt, also wir sind auch teilweise zusammen an Wettkämpfen gewesen. Und er hat meine Vorgeschichte gut gekannt. Und das macht natürlich auch Sinn, weil ich die ganzen Strukturen vom Verband schon kenne. Ich kenne die Welt, ich weiss, wie das organisiert ist. Weil das ist ein wichtiger Bestandteil vom Chief Medical Officer, dass man auch weiss, wie es läuft und die Athleten kann verstehen. Und das war auch ein Grund, wieso ich gefunden habe, das macht Sinn, wenn ich das mache. Es ist sicher ab und zu auch zeitintensiv, aber es ist für mich auch eine Möglichkeit, im Verband und vor allem den Triathleten, den Aktiven, etwas zurückzugeben von dem, was mir der Sport gegeben hat.
Sicher. Aber wie kann man sich das vorstellen? Was sind so genau die Aufgaben eines Chief Medical Officer bei Swiss Triathlon?
Einerseits geht es darum, zu organisieren, dass man die Athleten regelmässig den Gesundheitszustand überwacht und dann vor allem eben hilft, wenn ein Problem da ist. Und auch natürlich Inputs geben, wie kann man machen, dass man überhaupt nicht verletzt wird, dass man nicht krank ist. Also mit Dynamis im Jahr machen wir sportärztliche Untersuchung bei den 4 verschiedenen Verbandsärzten. Wir machen 2, manchmal 3-mal im Jahr Blutkontrollen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und dann, über das Jahr, kommt noch dazu die Organisation von den Einsätzen mit den Physiotherapeuten, wo man sich abspricht. Ich selber habe nicht so viele Einsätze an Wettkämpfen. Meistens sind einfach die Physiotherapeuten dort. Und dann ist aber ein grosser Teil sind Mails direkt mit Athleten, die dann eine Frage haben zum medizinischen Problem oder weil sie irgendeinen Mangel haben oder wie man es könnte machen, dass sie gesund werden und so weiter. Okay. Das ist ein grosser Teil von der Arbeit, sind dann E-Mails meistens, wo ich mit Athleten bespreche, wie geht es am schnellsten zurück.
Das heißt, die Athleten gehen nicht irgendwie vor Ort halt irgendwie zum Hausarzt oder dort vor Ort lokalen Orthopäden zum Beispiel, sondern richten sich dann halt irgendwie zentral an euch.
Ja, also sie gehen schon auch vor Ort zum einem Arzt. Sie sollten eigentlich zum einem Sportarzt gehen.
Ja.
Aber häufig muss man zuerst wissen, ja, soll ich überhaupt zum Arzt oder was soll ich machen in dieser Situation, bevor dass sie zum Arzt gehen. Mhm. Und die natürlich in der Region sind, von da, wo ich arbeite, die kommen da zu mir. Und sonst probiere ich es so zu organisieren oder bespreche mit ihnen, wo sie am besten durchgehen.
Aber ich höre so raus, das betrifft dann in dem Fall, weil deine Zielgruppe ist, dann halt die Nationalmannschaftsathleten.
Ja, genau. Also bezüglich CMO, Chief Medical Officer, das betrifft eigentlich nur Nationalmannschaftsathleten.
Okay.
Aber das heisst natürlich, dass ich in der Praxis habe ich sehr viel, auch Hobby-Triathleten oder andere Hobby-Athleten aus anderen Sportarten. Aber einfach bezüglich der Aufgaben vom Chief Medical Officer, das betrifft eigentlich nur Nationalmannschaft.
Okay. Wenn du gerade schon ansprichst, wie das auch normale Amateure halt mit zu dir in die Praxis kommen, welche Sportverletzungen beobachtest du ziemlich häufig jetzt bei Altersklassenathleten im Triathlon-Bereich?
Also etwas, was wir häufig antreffen, sind Sehnenansatzverletzungen. Das sind meistens Überlastungsprobleme. Und die treffen dann vor allem auf, weil die gehen dann eben nicht weg in kurzer Zeit. Und das fordert dann einerseits mich, aber vor allem auch die Physiotherapeuten, die die Sportler dann betreuen, dass wir sie wieder gesund bringen und sie wieder voll belasten.
Und würdest du sagen, wie das manchmal ja, viele Sportler halt irgendwie zu schnell zu viel möchten?
Das kann man nicht so generalisieren.
Das ich weiß, ja. So pauschal kann man es nicht unbedingt sagen. Aber
es sind wahrscheinlich schon die, die mit Verletzungen zu mir in die Praxis kommen, sind tendenziell schon die irgendwie halt in der Situation zu viel belastet haben. Und darum gibt es auch meistens die chronischen Sehnenverletzungen. Ich glaube, die grosse Masse sehe ich eben nicht, weil die sich auch gut belastet und gar nicht verletzt sind. Also, ich glaube, vor allem Triathlon ist eine Sportart, wo glücklicherweise nicht so viel chronische oder nicht so viele Verletzungen hat. Mhm. Und sagen wir aus Praxissicht, aus ärztlicher Sicht eigentlich kein gutes Zielpublikum, weil die sind viel zu gesund im Allgemeinen.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Altersklassenathleten halt mir nur über Schwimmen, Radfahren, Laufen nachdenken, aber vielleicht jetzt weniger über Verletzungsprävention, zum Beispiel in Form von ja, Krafttraining oder funktionellem Training.
Genau. Das ist das, was ich dann in der Praxis häufig anspreche und auch spezifische Übungen abgebe. Weil das wird häufig vernachlässigt. Ja. Die sich ein bisschen mit der Thematik befassen, die machen schon auch Krafttraining. Das muss ja nicht Krafttraining in einem Kraftraum sein. Das kann Krafttraining daheim sein. Das ist auch sehr wirkungsvoll.
Klar, sicher.
Aber das geht manchmal bei Sättigungen vergessen, die einfach nur aus dem Wind trainieren.
Fällt mir jetzt gerade auch noch ein. Ich meine, Krafttraining ist eine Sache, aber so Dehnen, überhaupt die Beweglichkeit, wie wichtig ist die deiner Meinung nach?
Ich glaube, das kommt auf einen Typ drauf an. Es gibt Typen, die sind eh schon gut beweglich und Triathlon ist ja nicht eine Sportart, wo man jetzt extrem beweglich muss sein. Aber es kann es mal geben, dass auch Sehnenverletzungen oder muskuläre Verletzungen wegen einer Verkürzung zustande kommen. Und dann muss man natürlich schon dehnen.
Das heißt, wenn du sagst Anti-Doping, das heißt, du bist auch selber dabei, halt mir die Tests dann abzunehmen, oder wie ist das?
Nein, ich beurteile in einer Gruppe von Ärzten Anträge von Athleten, wo etwas mit mir auf der Dopingliste steht.
Ein heikles Thema, oder?
Doping ist immer ein heikles Thema.
Ja, ich weiß.
Aber man kann einfach halt möglichst viel dafür tun, dass es nicht so Dopingmissbrauch kommt.
Ja.
Ganz eliminiert wird das nie werden im Spitzensport.
Was meinst du, wie sauber ist der Triathlon-Sport?
Triathlon ist ja von mir jetzt nicht ein extrem geldorientierter, oder nein, man kann nicht, es gibt nicht so viele Athleten, die davon leben können und auch extrem viel Geld verdienen. Natürlich ist Doping im Triathlon-Sport auch präsent. Aber ich glaube, es gibt andere Sportarten, wo das Problem viel grösser ist als im Triathlon.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Journalisten auch auf die Thematik angesprochen. Der Vorwurf ist natürlich immer, ja, du bist Ärztin, du kannst ja sowieso, du weißt, was du musst machen, um zu toppen. Und das ist ja nicht das Problem heutzutage. Also wenn man toppen will, dann findet man sicher eine Stelle, wo man das machen kann oder findet Kontakte auf dem Internet. Sondern es ist eine Lebenseinstellung, die man hat, ob man sich unfair verhalten will oder nicht. Und für mich war das auch immer sehr klar gewesen. Und ich kann einfach sagen, ich wäre sicher nicht in der Gruppe von Anti-Doping Schweiz, wenn ich nicht als integre Athletin gegolten hätte.
Jetzt stehen die Sommermonate an. Ich meine, wir sind schon mitten im Sommer. Hast du vielleicht so einen guten Tipp, wie Athleten, zum Beispiel auch Amateure, damit umgehen, wenn es während des Renntags richtig heiß ist?
Ja, das Beste ist natürlich schon, wenn man sich schon voraus kann, an die Hitze gewöhnen.
Ja.
Wenn man das in der Wettervorhersage schon sieht und es ist vorher schon warm, dann macht es sicher Sinn, wenn man sich daran gewöhnt, bei ähnlicher Temperatur und vor allem auch ähnlicher Feuchtigkeit zu trainieren. Mhm. Auch mit intensiven Sachen. Und wenn der Wettkampf halt im Ausland ist, wo es warm ist, macht es Sinn, wenn man ein paar Tage vorher dann anreist, um sich an die Hitze zu gewöhnen. Am Wettkampftag selber macht es Sinn, zu schauen, welches Getränk wähle ich, wie tue ich die Konzentration von den Elektrolyten und von der Energie im Getränk wählen, ja. Dass der Anteil Wasser vielleicht ein bisschen grösser ist. Und auch schauen, dass der Salzhaushalt stimmt, dass man genug trinkt, aber nicht zu viel Wasser trinkt, weil das kann dann auch ein Problem sein, dass man zu viel Wasser trinkt und zu wenig Salz hat. Das sind so wichtige Faktoren. Und dann natürlich die Bekleidung, die muss stimmen. Dann etwas sich schon vorher dann überlegen, wie kann ich mich während dem Wettkampf, also vor allem während dem Laufen, kühlen. Meistens sind ja bei den Triathlons jetzt entweder Schwämme, die abgegeben werden, oder Eis. Und sich überlegen, was mache ich mit dem, um mich möglichst zu kühlen.
Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass du auch Expertin für das Thema Frauensport bist. Gut, ich bin jetzt keine Frau. Bin jetzt keine Experte, was halt Menstruationsprobleme etc. angeht. Aber ja, welche spezifischen Themen hast du dort im Punkt zu Frauensport auf deiner Agenda?
Also einerseits effektiv Probleme während oder vor der Menstruation mit der Leistungsfähigkeit, also dass Frauen sich vor der Menstruation nicht leistungsfähig fühlen oder dann während der Menstruation Schmerzen haben oder zyklusabhängig so psychische Instabilitäten haben, die sich dann jeden Monat negativ auf das Training auswirken. Das sind häufig Fragen, die ich mit Athletinnen in der Sprechstunde bespreche. Mhm. Und dann ist aber die ganze Thematik auch von zu wenig Energie aufnehmen und folgen Zyklusausfall, Gefahr von Knochenschwund als Folge oder Verletzungen als Folge, Eisenmangel. Und das sind dann meistens Athletinnen, die mir extern zugewiesen werden, weil die manchmal nicht so mit jemand anderem wollen darüber reden. Mhm. Und manchmal arbeite ich es als ehemalige Athletin und auch könnte ich sie dann bereichern, den Zugang zu den Athletinnen zu schaffen. Und dass sie es vielleicht auch schaffen, dann folgend ihr Verhalten zu ändern und wieder in gesunde Bereiche zu kommen. Das sind aber meistens längere Geschichten, aber es ist mir der Wert, dort dann auch zu investieren, um jemandem zu helfen in dieser Situation.
Ja, es ist ein Thema, welches halt sehr, sehr viel Vertrauen erfordert.
Genau.
Aber ja, wie ist es so deiner Erfahrung nach? Ich meine, timen halt viele Athletinnen heutzutage ihre Rennen nach dem Zyklus? Gut, das Angebot heutzutage an Rennen ist ja recht groß oder erheblich größer geworden als noch vor 10, 15 Jahren. Also.
Ja, ich glaube, also im Spitzensportbereich ist das fast nicht möglich, weil dann hat man auch das und das und das Rennen, wo man fast muss machen.
Ja.
Aber es gibt wie zwei Arten Athletinnen, kann man in der Art sagen. Die einen brauchen wieder Zyklus, wo, wenn sie nicht den regelmäßigen Zyklus haben, dann fühlen sie sich nicht wohl und können auch nicht leisten. Und andere fühlen sich negativ beeinträchtigt durch den Zyklus. Und die entscheiden sich dann meistens für eine hormonelle Therapie im Sinne von einer Pille, wo man den Zyklus kann verschieben oder rauszögern und sich auf die Art dann wohler fühlen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass ich in der Praxis einfach individuelle Lösungen suche. Es gibt kein Patentrezept und ich kann einfach den Athletinnen helfen, für sich selber die beste Lösung zu finden.
Wenn jetzt interessierte Hörerinnen dieses Podcast da draußen dieses Interview anhören und gerade vielleicht zum Thema Frauensport, Zyklus, Menstruationszyklus vielleicht Fragen an dich haben, wie können die dich erreichen?
Eigentlich über meine Praxis, Medbase Bern. Mhm. Einfacher geht es natürlich, wenn man eine Zuweisung hat über Sportarzt, dann weiß ich schon, um was es geht.
Okay.
Aber in der Regel, wenn man sich bei uns in der Praxis meldet, ist das kein Problem, einen Termin zu bekommen.
Okay, klar, dann verlinken wir das in den Shownotes dieses Interviews. sodass dann interessierte Hörerinnen direkt Kontakt mit dir aufnehmen können. Mhm. Und ja, entsprechend deine oder ihre Fragen beantwortet bekommen können. Aus meiner Sicht ist es gar nicht so easy, das, ja, so, das anzusprechen.
Per Mail geht nicht gut, weil dann wäre ich nur noch am Mail beantwortet. Also ich muss das dann schon in der Praxis besprechen. So.
Das ist ja, ja klar. Wie du schon vorhin gesagt hast, das ist ein Thema, welches halt sehr ja, viel Vertrauen braucht. Und ich glaube, das Vertrauen baut man nicht unbedingt über E-Mail-Kontakt auf, sondern genau. Über direkt Face-to-Face persönliches Treffen.
Genau.
Gut, jetzt hast du eben schon gesagt, dass du am letzten Wochenende beim Tri-Circuit-Rennen mitgemacht hast. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du noch weitere Rennen, bei denen du gerne teilnehmen möchtest jetzt dieses Jahr? Oder wie schaut das so aus?
Nee, wirklich geplant habe ich eigentlich nichts. Ich nehme es ein bisschen vorweg. Mhm. Ich tue mir auch bewusst, wollte ich nicht mich für ein Rennen vorbereiten oder will ich mich dann wahrscheinlich unter Druck setzen und das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich noch trainieren und jetzt muss ich noch das machen.
Ja.
Und das wollte ich ganz bewusst nicht, weil ich weiss, es wäre zu viel. Mhm. Ich wollte lieber einfach Spass daran haben und dann halt an dem Tag schauen, was liegt drin, in Anbetracht von dem, was ich in den Vormonaten trainiert habe.
Ja.
Und ich glaube, das kann ich mittlerweile gut abschätzen, wenn ich weiss, ja, ich habe halt nur sehr viel trainiert, aber das ist für den Tag ist das gleich gut gewesen und dann längert mir das auch.
Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Ich meine, du warst 14 Jahre in der Nationalmannschaft. War das ein einfacher Schritt für dich, dann aufzuhören mit dem Hochleistungssport?
Ja, es war eigentlich gar nicht so schwierig gewesen, aus der Situation aus. Also einerseits, weil die Medizin eben irgendwie, habe ich dann gewusst, jetzt muss ich dann mal noch den Facharzt abschliessen.
Ja.
Das heisst, es war sicher noch ein Jahr 100% nötig gewesen. Mhm. Und andererseits natürlich auch Familie. Ich habe sicher auch Familie wollen. Und irgendwann ist mit 36, habe ich gewusst, jetzt, entweder wollte ich jetzt noch Familie gründen und sonst später ist dann mal zu spät.
Mhm.
Und dann ist für mich dann die erste Schwangerschaft natürlich ein super Grund gewesen. Und auch nicht schwierig gewesen, für aufzuhören. Und ich bin dann quasi nahtlos ins Berufsleben übergegangen. Also, nein, das ist nicht so schwierig gewesen, ja.
Gut, okay, bei dir ist es ziemlich nahtlos gelaufen, aber es gibt ja manche Profis, die dann halt eben nicht so wie du halt mir parallel sich was aufgebaut haben und dann im Prinzip davor stehen, ja, was mache ich denn jetzt?
Ja, genau. Das verstehe ich auch. Also ist sicher auch viel schwieriger.
Klar.
Mir ist sicher ein bisschen eine spezielle Situation. Klar kann ich mich auch fragen, ja, wenn ich jetzt einmal 10 Jahre wirklich Vollprofi gemacht hätte, hätte ich dann noch mehr können erreichen. Ist möglich, aber es ist ja mein ganzes Leben. Und die Situation, die ich jetzt im sportmedizinischen Bereich, im medizinischen Bereich habe, hätte ich nie können erreichen, wenn ich nicht gleichzeitig auch Sport gemacht hätte. Also es fügt sich noch schlussendlich ineinander und als Gesamt betrachtet ist das ein guter Weg gewesen.
Klar. Ja gut, ich meine, du bist weiterhin noch im Triathlon aktiv als Chief Medical Officer. Frage noch, und zwar vor kurzem war halt Ironman Frankfurt. Daniela Rief hat wieder absolut das Feld gerockt, sage ich mal.
Genau.
Was hältst du davon, von der Performance von Daniela?
Daniela schon. Absolutes Ausnahmetalent. Ich kenne sie natürlich auch schon sehr, sehr lang. Sie ist eine von den wenigen Juniorinnen, die schon bei der Elite damals mitgelaufen ist.
Mhm.
Und ich habe auch viele Trainingslager mit ihr erlebt oder Wettkämpfe. Und ja, es ist schon Wahnsinn, was sie auf die Beine stellt. Aber ich kenne auch ihren Kopf und wenn sie, was sie halt auch für Power hat und wenn sie das kann umsetzen kann. Das ist schön.
Ja. Ja, schon Wahnsinn. Ich meine, die war Top 10 der Männer, ja. Also.
Das ist Wahnsinn.
Die ist da mitten reingerannt. Hammer.
Ja.
Aber ist sie auch eine Athletin, die du im Rahmen von Swiss Triathlon in deiner Funktion halt betreust?
Ja, der Langdistanz-Nationalkader habe ich sicher einen weniger engen Bezug dazu.
Mhm.
Aber wir haben auch Langdistanz Kaderathleten haben einmal im Jahr einen sportärztlichen Untersuch.
Ja.
Und den brauchen sie eigentlich auch, um bei ITU-Rennen zu starten. Das ist neuerdings eine Vorgabe von der ITU. Also nicht von der Ironman-Gesellschaft, deshalb braucht es den Nachweis nicht. aber bei ITU-Rennen schon. Und das kommt auch immer in mehr Länder. Wir haben die Vorschriften, was man genau für ärztliche Untersuchungen vorgängig muss machen, dass man überhaupt starten kann.
Jetzt ist dieser Podcast von Sven Riedra ins Leben gerufen. Hast du vielleicht noch ein Grußwort an den Sven?
Ja, der Sven, genau. Das ist auch ein Athlet, den ich sehr lange mit ihm zusammen wettkämpfe und Triathlon, Trainingslager gemacht habe. Der Sven war immer sehr aufmerksam und hat zu Beginn die ein bisschen erfahrenen Athleten mit Fragen gelöchert. Und ich hoffe, er ist immer noch so neugierig und innovativ. Das ist er eben, weil sonst würde ich da zum Beispiel jetzt gerade den Podcast nicht existieren. Und
stimmt, ja.
Ich finde es super, wie er es unter einen Hut bringt, auch mit der Familie und gleich noch so lange auf dem Spitzenniveau sie können aktiv im Triathlon-Bereich aktiv können sein. Und wünsche ihm, dass er noch lange Freude daran hat und erfolgreich bleibt. Und auch er ist jetzt da, sich noch ein Standbein dazu aufzubauen. Und ich glaube, das wird ihm sicher gelingen.
Und so zum Abschluss noch, was gefällt dir bis heute noch so an der Sportart Triathlon?
Vielseitigkeit.
Ja.
Und dann ist es, ja, es ist auch nicht nur der Kampf am Wettkampf gegen jemand anderes, sondern man kann auch einen Wettkampf für sich an sich machen.
Ja.
Und auch das Training kann man so gestalten. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Training zu gestalten. Und es hat gleich noch etwas mit Triathlon zu tun, abhängig vom Wetter oder von der Gemütslage oder von der Verfügbarkeit. Und das macht es sehr interessant und ist auch eine Sportart, die man bis in zu höherem Alter machen kann.
Klar. Sibylle, prima. Dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast, für hier heute für das Interview bei Tri-Circle Podcast. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer wieder schön, ein bisschen etwas können zu erzählen, wo neben Sport oder mit dem Sport sich bewegt hat. Und mir hat das Interview auch sehr gut gefallen. Danke vielmals.
Und nochmal der Aufruf für die weiblichen Triathletinnen da draußen, die vielleicht Interesse haben, mit dir Kontakt aufzunehmen. Wir verlinken den Link in den Shownotes. Und dort werden dann im Gespräch mit dir entsprechende Frauen, Sport, Fragen ja, adäquat und professionell beantwortet. Würde ich mal so ausgehen.
Ja.
Prima. Sibylle, dann. Ich hätte gesagt, vielen, vielen Dank für die Aufnahme heute, für die Zeit, die du heute genommen hast. Und mir hat es mega Spaß gemacht. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, bleib gesund und ja, dass du noch weiterhin viel, viel Spaß hast bei deiner Arbeit bei Swiss Triathlon.
Danke vielmals. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und wünsche dir einen schönen Abend.
Super.
Merci vielmals.
Dir auch. Also, bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald. Tschüss, Marco. Danke.
Okay. Ciao.
Das war die heutige Ausgabe vom Tri-Circuit Podcast. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensportserie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 10 Destinationen, 1000 Geschichten. Bis zum nächsten Mal.